Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich. Wir kommen heute zu Kapitel 30 im Buch Hiob. Und bevor wir beginnen zu lesen, möchte ich noch ganz kurz zurückgreifen auf eine Perle in Kapitel 29. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wie Hiob in Kapitel 29 etwas abgeklärt, zurückblickt auf all die Jahre, in denen es ihm so gut ging und in denen er auch eine glückliche, bewusste Beziehung zum Herrn gehabt hatte. Und wir haben gesehen, wie er das beschreibt, zuerst in seinem familiären Umfeld, er in Gemeinschaft mit Gott, glücklich mit seinen Kindern um sich her und wie er auch in der Gesellschaft unglaublich geachtet war. Wenn Hiob sprach, alle sind verstummt. Und viele haben bei ihm Rat gesucht, haben gelächzt, von ihm irgendeine Wegweisung zu bekommen. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmals zurückkommen auf Vers 4. 29, Vers 4. Liest du uns vielleicht im Zusammenhang, Jerry, ab Vers 2. Bis 4.
Oh, dass ich wäre wie in den Monaten der Vorzeit, wie in den Tagen, als Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupt schien ich bei seinem Licht, durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife, als das Vertrauen Gottes über meinem Zelte waltete, als der Mächtige noch mit mir war, meine Knaben rings um mich her, als meine Schritte sich in Milch badeten.
Ja, bis dahin. Das reicht, danke. Es geht nämlich um Vers 4, wie ich war in den Tagen meiner Reife. Das Wort Reife hier im Hebräischen wird erklärt in der Fußnote wörtlich meines Herbstes. Da steht Choref. Im modernen Hebräischen ist Choref heute Winter. Also man muss aufpassen, wenn man modernes Hebräisch sprechen kann und dann die Bibel liest, überschätzt man sich leicht und hat dann das Gefühl, man verstehe alles, aber man muss bei vielen Wörtern die spezielle Bedeutung wissen im Althebräischen, die eben nicht immer deckungsgleich ist mit dem, was im Neuhebräischen gilt. Und Choref bezeichnet eben das Winterhalbjahr, aber ab dem Herbst. Und eben ganz speziell den Herbst, denn das Wort drückt eben aus Reife der Früchte und auch Frucht. Also er bezeichnet sein früheres Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn, als es ihm eben so gut ging und er auch so vielen Menschen ein Segen war, das bezeichnet er als die Zeit der Frucht. Und dann kam dieses Unglück über ihn. Ein Schlag nach dem anderen. Wir haben gesehen, insgesamt 7 Versuchungen. Und er wurde so schrecklich krank, dass er eben schließlich nur noch den Tod vor sich sah. Wir werden gleich noch sehen, in Kapitel 30 beschreibt er, dass seine Haut in der Zwischenzeit schwarz geworden war. Und zwar, weil er Pest hatte. Der sogenannte schwarze Tod. Und da denkt er zurück an diese Zeit, da war er eben einer, der Frucht gebracht hat für den Herrn. Und jetzt ist alles weg. Aber was wissen wir aus seiner Zeit, als es ihm gut ging? Sehr wenig wird im Buch Hiob darüber gesprochen. Das meiste handelt von seinem Leiden und auch davon, wie er in seinem Leiden an dem Herrn festhielt. Das bleibt ja. Auch wenn er sich zwischendurch eben in Aussagen versündigt hatte, er blieb dem Herrn treu. Und all diese Reden sind so voller Weisheit, wie wir gesehen haben. Wir können so viel lernen. Und das ist alles gekommen in der Zeit seiner Krankheit, die er nicht mehr sah als die Zeit seiner Frucht. Und wenn man denkt, das wurde gemäß seinem Wunsch, den er in dem Buch ausgedrückt hat, wenn doch meine Worte aufgeschrieben würden. Und es wurde ein Buch Hiob verfasst. Und wir wissen, dass Mose diese Fassung, wie sie durch den Heiligen Geist inspiriert ist, dem Volk Israel übergeben hat. Und das eben um die Zeit des Auszugs aus Ägypten, also vor 3600 Jahren rund. Und dieses Buch ist unzählbar vielen Menschen in der ganzen Welt zum Segen geworden. Und zu sehen, auch wenn man Dinge im Leben nicht versteht, wenn man Leiden nicht begreift, den Sinn dahinter nicht erkennt, dass Gott einen Plan hat und einen wunderbaren Plan hat. Und so wurde Hiob durch die Krankheit noch viel, viel mehr fruchtbringend, als das vorher der Fall war. Und das ist doch schon eindrücklich. Er schaut zurück und denkt, das war die Zeit, als ich Frucht gebracht habe. Das war eine Zeit, in der er sehr viel Frucht gebracht hat. Aber durch die Leiden hindurch noch viel mehr. Und wir haben auch gesehen, er war der Ansicht, damals war ich in Gemeinschaft mit dem Herrn und jetzt ist der Herr weg von mir. Keine Gemeinschaft mehr. Und da hat er sich geirrt. Denn der Herr war noch genauso auf seiner Seite, wie das früher war. Und das ist für uns eine große Ermutigung. Und nun, wir sind ja an diesem Schlusswort von Hiob, Kapitel 29, da beschreibt er das verflossene Glück. Und jetzt kommt Kapitel 30, das jetzige Unglück. Und dann noch Kapitel 31, da beschreibt er seine Glaubensgerechtigkeit. Und danach, am Schluss von Kapitel 31, 40, heißt es, die Worte Hiobs sind zu Ende. Also wir haben hier noch eine Trilogie, das heißt ein dreiteiliges Werk, eine Abschlussrede und jetzt eben dieses traurige Kapitel 30. Ein Tiefpunkt. Und in diesem Kapitel geht es um das Thema die Höhlenbewohner und Hiob. Er schreibt nämlich über Menschen, die damals in Höhlen wohnten. Ich lese gleich vorweg, Vers 6. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Und er beschreibt, welches Unglück diese Höhlenbewohner über ihn gebracht haben. Wir haben ja wiederholt schon darauf hingewiesen, im Zusammenhang mit dem Buch Hiob, nach der Sintflut, um die Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus, in den folgenden Jahrhunderten war nach biblischer Unterweisung die Eiszeit. Und das war eine direkte Folge der Sintflut. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber nach der Sintflut kam ja der Turmbau von Babel. Und von dort aus haben sich die verschiedenen Stämme wegen der Sprachenverwirrung dann allmählich ausgebreitet über schließlich alle Kontinente hinweg. Aber die, die eben ausgewandert sind nach Europa, das waren Nachkommen von Japhet, die hatten eine ganz besonders schwere Zeit. Denn große Teile von Europa war mit Eis bedeckt. Und das war natürlich auch so in Nordamerika, dann aber auch Südafrika und Australien. Ja, so waren große Teile der Welt bedeckt. Und Menschen, die eben in solche Gebiete gingen, die mussten schauen, wie sie durchkamen, dass sie überlebten. Und darum hat Europa einen solchen Zeitverlust erlitten gegenüber den Gebieten im Nahen Osten. In Babylon, da war ja der Turm von Babel eine unglaubliche architektonische Leistung, war aber schon das Vorbild dann für die Pyramiden später in Ägypten. Denn über die Linie von Ham, Mizraim, wanderten Nachkommen Noahs nach Ägypten aus und die haben sehr früh eine Hochkultur aufbauen können. Das war den Europäern nicht möglich. Aber nicht, weil sie etwa dümmer waren. Die Europäer waren nicht dumm. Und heute hat man ja gerade in letzter Zeit einige Fortschritte gemacht in der Erforschung von Höhlenmalereien. Und da wird also, das ist der neueste Stand, das waren Künstler, wie Künstler heute. Und die hatten ein unwahrscheinliches Potenzial an genauer Repräsentierung in der Malerei, aber auch von Symbolik, die sie in ihre Kunst einarbeiteten. Und das macht ganz klar, dass die sehr, sehr hochstehend waren im Denken, aber sie konnten keine solche Kultur aufbauen wie die alten Ägypter. Und etwas zeitversetzt dann die ausgewandert sind ins Industal und haben dort auch eine der frühesten Zivilisationen aufgebaut und noch weiter dann in China. Also diese Gebiete, die unter Eis waren, die waren eben verzögert in der Entwicklung. Aber die Europäer haben dann schon etwas nachgeholt, einfach später. Und nun sind wir da natürlich bei Hiob im Land Uz, heutiges Südjordanien, und da gab es keine Eiszeit. Aber im Buch Hiob wird so viel über Eis und Schnee gesprochen, wie in keinem anderen Buch der Bibel. Also man war sich sehr wohl bewusst um die Gebiete, die eben unter Eis waren. Das werden wir später noch deutlich sehen. Und nun gab es eben auch in der Umgebung von Hiob Höhlenmenschen. Und wir werden gleich sehen, das waren solche Stämme, die sich gegen die anderen nicht durchsetzen konnten. Und jetzt beschreibt Hiob, wie diese Menschen, die ausgestoßen waren, so behandelt wurden wie Aussätzige, wie die nun über Hiob lachen und sich freuen über sein Unglück. Bitte, Jerry, liest du uns Kapitel 30, 1 bis 8.
Und nun lachen über mich Jüngere als ich an Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. Wozu sollte mir auch die Kraft ihrer Hände nützen? Die Rüstigkeit ist bei ihnen verschwunden. Durch Mangel und Hunger abgezehrt, nagen sie das dürre Land ab, das längst öde und verödet ist. Sie pflügen Salzkraut bei den Gesträuchern, und die Wurzel der Ginster ist ihre Speise. Aus der Mitte der Menschen werden sie vertrieben, man schreit über sie wie über einen Dieb. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, die Erdlöcher und Felshöhlen. Zwischen Gesträuchern kreischen sie, unter Dornengestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehrlosen, und sie hinausgepeitscht aus dem Land.
Danke. Also hier spricht Hiob über diese ihm feindlichen Menschen. Das wird noch in den weiteren Versen deutlich. Die haben ihm sehr viel Elend angetan. Aber er sagt, das sind Menschen, die also unter ganz furchtbaren Bedingungen leben, in der Wüste. Sie nagen das dürre Land ab. Und wir haben gelesen in Vers 4, sie pflücken Salzkraut bei den Gesträuchen und die Wurzel der Ginster ist ihre Speise. So in der Wüste und insbesondere gerade in der Arava, das ist diese Wüste in der Tiefebene unterhalb der Berge von dem Land Uz, wo Hiob wohnte. Ja? Also das, die Wüste beim Toten Meer und dann südlich runter bis zum Roten Meer, also durch den Negev hindurch. Das ist eine so karge Gegend und da haben sie Salzkraut gesammelt für ihre karge Nahrung. Und diese Gegend ist ja eben sehr salzig, ja, nicht nur gerade beim Toten Meer, sondern auch im weiteren Bereich. Und dann heißt es, und die Wurzel der Ginster ist ihre Speise. Gemeint ist natürlich die, nicht der Ginster, den man von hier kennt, sondern der weiße Ginster. Das ist die typische Art im Nahen Osten und eben in Israel, Jordanien bis nach Saudi-Arabien mit den weißen Blüten dran. Und diese Pflanze hat eine Wurzelbildung, die bis 20 Meter tief gehen kann. Also geht runter bis zum Grundwasser, auch in der Wüste. Und kann 1 bis 3 Meter groß werden und ist oft die einzige Möglichkeit, um Schatten zu kriegen in der Wüste. Und jetzt versteht man auch in 1. Könige 19, wer hat sich unter den Ginsterstrauch gelegt? Nein, das war Rizinus. Elia, 1. Könige 19, nicht wahr? Und hat dann in seiner Enttäuschung gesagt zu Gott, er möge sterben. Aber eben der Ginsterstrauch, weil das noch das Letzte ist, was ihm da irgendwie ein bisschen Schatten geben konnte. Und so findet man den Ginster noch in einer anderen Stelle. Können wir an dieser Stelle gerne mal nachschauen. In Psalm 121, beziehungsweise 120, in den Stufenliedern, da wird über die Lügenredner gesprochen, Vers 2 und 3. Und ihr Wort wird verglichen mit Pfeilen und mit Kohlen, mit brennenden Kohlen, die eben richtig Schaden, Verbrennungen bewirken können. Liest du Vers 4?
Scharfe Pfeile eines gewaltigen, samtglühenden Ginsterkohlen.
Ja, die Holzkohle aus der Ginsterwurzel, die speichern Hitze sehr lange und waren darum eben sehr beliebt für Feuer. Ja, also um diese Ginster geht es da. Und in Vers 5 lesen wir, aus der Mitte der Menschen werden sie vertrieben. Das sind also solche, die man ablehnte, weil sie eben auch Leute waren, die oft kamen zu den Dörfern und Städten, um zu stehlen. Darum wird dann auch gesagt, man schreit über sie wie über einen Dieb oder eben als über einen Dieb, kann man auch übersetzen. Also die wurden betrachtet als Gesindel. Und Hiob sagt, ihre Väter sind körperlich so schlecht dran gewesen, er konnte die nicht mal benutzen als quasi wie ein Wachhund für seine Herden. Die hatten auch die körperliche Kraft dazu nicht. Und jetzt sagt er in Vers 1, und nun lachen über mich Jüngere als ich an Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. Also diese Verstoßenen, Höhlenbewohner haben Kinder und diese jungen Leute, die spotten jetzt über Hiob. Man beachte ganz speziell in diesem Kapitel dreimal und nun, Vers 1, und nun lachen über mich Jüngere. Das ist eben der Kontrast zu Kapitel 29. Vers 9, und nun bin ich ihr Spottlied geworden und wurde ihnen zum Gerede. Und nochmals in Vers 16, und nun ergießt sich in mir meine Seele. Tage des Elends haben mich ergriffen. Und nun, und nun, und nun, um zu zeigen, all das, diese schöne Zeit, wo ich ein Segen war für andere, ist vorbei. Alles verloren. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 9 bis 15.
Und nun bin ich ihr Spottlied geworden und wurde ihnen zum Gerede. Sie verabscheuen mich, treten fern von mir weg und sie verschonen mein Angesicht nicht mit Speichel. Denn er hat meinen Strick gelöst und mich gebeugt. So lassen sie vor mir den Zügel schließen. Zu meiner Rechten erhebt sich die Brut.
Sie stoßen meine Füße weg und bahnen gegen mich ihre Wege des Unheils. Sie zerstören meinen Pfad, befördern meinen Untergang. Sie, die selbst hilflos sind, sie kommen wie durch einen weiten Riss. Unter Gekrach wälzen sie sich heran. Schrecknisse haben sich gegen mich gekehrt. Man verfolgt wie der Wind meine Würde. Und meine Rettung ist vorübergezogen wie eine Wolke.
Danke. Also in den Versen 1 bis 8 haben wir die Beschreibung von diesen verachteten Feinden. Und jetzt Verse 9 bis 15, da beschreibt Hiob, wie er von diesen Verachteten verachtet wurde. Also Verachtung durch die Feinde könnte man da drüber schreiben. Und wieder, es geht also um diese jungen Leute, die singen Spottlieder über Hiob, muss man sich vorstellen. Und sie verabscheuen ihn, Vers 10, das Wort verabscheuen ist das Wort, das sonst bedeutet als Gräuel erachten. Also Hiob ist ihnen zum Gräuel geworden. Der Mann, der von sich sagen konnte in 29, 25, ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König. Ja? Und jetzt wird er zum Spottlied. Und das müssen wir sehen als Kontrast zu Kapitel 29, 11. Liest du, Jerry?
Denn wenn das Ohr von mir hörte, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab.
Ja, wir haben letztes Mal gesehen, dieser Ausdruck glücklich preisen, das ist der Ausdruck für also Seligpreisung. Und Seligpreisungen, kennen wir aus Matthäus 5, aus der Bergpredigt, das sind Ausdrücke des Segens über Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben und ein inneres Glück empfinden. Es ist nicht so sehr die extrovertierte Freude, aber dieses innere Glück, das ist Glückseligkeit. Und alle, die Hiob von Hiob hörten, die haben ihn einen glückseligen Menschen bezeichnet. Also ganz im Sinn von Psalm 1, Vers 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und jetzt, anstatt dass er glückselig genannt wird, ist er ein Spottlied geworden. Und wenn man denkt, wenn er sagt, das sind diese jüngeren Leute, er war damals offensichtlich schon 70 Jahre alt. Und wir haben in Kapitel 29 gesehen, wie sehr er geachtet wurde. Auch Fürsten haben sofort ihr Maul zugemacht, wenn Hiob kam, so geachtet, ganz im Sinn, wie das Gesetz es sagt. In 3. Mose 19, können wir das aufschlagen? Da haben wir ein Gebot der Tora, wie man sich älteren Leuten gegenüber verhalten muss. Dritte Mose 19, 32.
Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr.
Ja, also Hiob war gewissermaßen ein greiser Mann und ist jetzt zum Spottlied der jungen Leute geworden. Und dann sagt Hiob weiter, sie verschonen mein Angesicht nicht mit Speichel. Und da sehen wir wieder, da muss man nämlich darauf achten, durch das ganze Buch hindurch, immer wieder ist Hiob in seinen Leiden ein Vorbild, also im Sinn von Vorgeschmack auf den kommenden Messias hin. An welche Stelle denken wir?
Jesaja.
Ja. Jesaja?
Ja, irgendwo in den 40ern.
50 ist noch besser. Ja, es gibt ja diese 5 Gottesknecht-Gedichte in Jesaja, die alle von dem Messias sprechen. Und lesen wir in Jesaja 50 diese wunderbare Prophetie auf den Herrn Jesus hin. Liest du, Jerry, ab Vers 4.
Der Herr, Herr, hat mir eine Zunge der Belehrung gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr, Herr, hilft mir, darum bin ich nicht zu Schande geworden. Darum macht ich mein Angesicht wie ein Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden.
Ja, mal bis dahin. Es geht ja noch weiter. Aber was uns auffallen kann, hier wird der Messias beschrieben als jemand, der die Müden durch ein Wort aufrichtet. Also genau das, was wir von Hiob gesehen haben, letztes Mal in Kapitel 29. Und dann eben diese Verachtung und Verwerfung des Messias in Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Mit Peitschenhieben wurde der Rücken des Herrn Jesus aufgerissen. Die Peitschen der Römer hatten ja oft spitze Gegenstände oder sogar Widerhaken an den Enden der Lederriemen. Denn ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Da wird übrigens klar, dass der Herr Jesus einen Bart trug. Nicht wahr? Raufen, das macht man da. Und es ist ja ganz auffällig, dass uns weder im Alten noch im Neuen Testament Detail gegeben werden, wie der Herr Jesus ausgesehen hat. Das hat seine ganz besondere Bedeutung, damit man sich nicht irgendwie an ein Bild hängt. Das ist Gottes Wille. Und darum lesen wir zum Beispiel auch in 5. Mose 4, als Gott auf dem Berg Sinai erschien und der ganze Berg brannte im Feuer und rauchte. Und da sagt Gott, ihr habt keine Gestalt gesehen am Sinai. Und sagt, machet kein Bildnis, um es zu verehren. Und warum hat eben Gott die Evangelisten so inspiriert, dass sie keine Hinweise geben auf seine Körpergröße, auf seine äußere Erscheinung, auf Details seines Gesichtes? Ganz einfach, damit wir uns ja nicht an irgendeine Vorstellung klammern. Und das kann man sagen, er hatte einen Bart, wie das auch normal war im Judentum, aber mehr Details werden nicht gegeben. Und dann heißt es eben, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Die Soldaten haben den Herrn misshandelt und geschmäht, angespien, und Hiob hat das erlebt von diesen Höhlenbewohnern, die ihn angespien haben. Und weiter in Hiob 30, Vers 11, denn er hat meinen Strick gelöst und mich gebeugt. Was bedeutet das? Nun, wir müssen zurückblättern. Wir hatten das schon früher in Kapitel 4. In der Rede von Eliphas spricht er über die sündigen Menschen. Lest du 4, Vers 21.
Ist es nicht so, wird ihr Zellstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie, und nicht in Weisheit.
Ja, also hier vergleicht Eliphas den Menschen mit einem Zelt. Und der Mensch stirbt, und das wird verglichen mit den Zeltstricken, die weggerissen werden. Hier haben wir so ein orientalisches Zelt mit diesen Zeltstricken, ja, die das eben ausmachen. Und dass das Zelt eben hält und widerstehen kann, aber sterben bedeutet dann, diese Stricke werden gelöst. Und Hiob drückt das eben so aus, denn er, also Gott, hat meinen Strick gelöst und mich gebeugt. Also er sagt, jetzt ist mein Zelt am Zusammenbrechen. Und diese Sprache vom Körper als von einem Zelt, das ist im Neuen Testament wo zu finden?
Petrus.
Ja, Petrus, im 2. Petrus, da schreibt er ja aus der Todeszelle in Rom um 66, 67 nach Christus und spricht darüber, dass er jetzt bald sterben werde. Und dieses Sterben beschreibt er so in 2. Petrus 1, 12 und 13. Lies bis 15.
Denn so wird euch reichlich dargereicht werden, der
Vers 12.
Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen.
Also er spricht über das Sterben und nennt das das Ablegen meiner Hütte. Es ist eindrücklich, dass unser Körper so mit einem Zelt verglichen wird, weil das Zelt auch so schnell ein Opfer ist von Wind und Naturgewalten. Das zeigt, wie zerbrechlich wir sind. Und es braucht so wenig, es braucht einen kleinen Virus und schon sind wir, liegen wir flach. Ja.
Ist das in Johannes 1?
In Johannes 1? Ja, sehr gut. Schlagen wir doch auf. Dort haben wir diesen Gedanken genau nochmals. Peter, welchen Vers hast du gemeint? Jawohl.
Das Wort wurde Fleisch und selbstete oder und wohnte unter uns, wie sie übersetzte.
Ja, in Vers 14, liest du es noch am Mikrofon, Jerry, dann hören es die vom Livestream auch.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit.
Und dieses Wort, es geht ja um den Herrn Jesus, das ewige Wort, das im Anfang war und eben Fleisch wurde, das heißt, er wurde Mensch vor 2000 Jahren, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt hat eben Peter darauf hingewiesen, das Wort wohnen heißt wörtlich im Griechischen zelten. Und darum ist es auch in der Elberfelder, in der Fußnote, so erklärt, wörtlich zeltete. Also der Herr Jesus wurde ein wirklicher Mensch. Und auch sein Körper wird mit einem Zelt verglichen. Wobei man bei ihm noch etwas an etwas Spezielles denken muss, nicht an ein Beduinenzelt, sondern dieser...
Stiftshütte.
Ja, die Stiftshütte. Ja. Die Stiftshütte wird nämlich in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta, die ja oft im Neuen Testament von den Aposteln zitiert wurde, die wird dort auch mit dem Ausdruck Hütte, also Zelt, der gleiche Ausdruck im Griechischen bezeichnet. Und von dem Messias steht in Jesaja 8, Vers 14, er wird zum Heiligtum sein. Ja. Und darum sprach der Herr Jesus ja auch über seinen Leib als den Tempel seines Leibes. Johannes 2 dann. Und da können wir eben ganz speziell denken an den Tempel und dann auch eben an die Stiftshütte. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo über den Körper so gesprochen wird. Zweiter Korinther 5. Da spricht der Apostel über das Sterben. Wir lesen einfach mal Vers 1.
Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel.
Jawohl. Also, unser irdisches Haus, die Hütte, ist das gleiche Wort, Zelt. Und dann in Vers 4 sagt er noch, denn wir freilich, die in der Hütte oder in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leib. Also am liebsten möchte der Apostel eben einmal direkt die Verwandlung erleben bei der Entrückung. Da wird man dann gewissermaßen überkleidet, indem der Körper verwandelt wird in einen ewig bleibenden Körper. Ja, eben einfach um das Bild hier aufzunehmen von dem Zelt. Jetzt sieht Hiob sich da am Ende. Die Zeltstricke sind bereits gelöst. Und dann sagt er, Hiob 30, 11, zweite Hälfte,
So lassen sie vor mir den Zügel schießen.
Ja, er spricht eben von diesen Leuten, die jungen Leuten, die ihn verachten und verlachen. Sie lassen die Zügel schießen. Was bedeutet diese Redewendung im Deutschen, die Zügel schießen lassen?
Sie werden frech.
Sie werden frech, ja, genau. Aber woher kommt das Bild? Ja, wenn man die Pferde nicht, einfach ein bisschen gespannt, ja, muss man sie an den Zügeln nehmen. Und sobald man eben zu viel Freiheit gibt oder die Zügel schießen lässt, das heißt, es gibt keine Spannung, dann kann es sein, dass sie durchdrehen und einfach eigenwillig galoppieren. Also die Zügel schießen lassen heißt, die Kontrolle aufgeben. Und diese jungen Leute, die haben überhaupt keine Hemmungen mehr. Das Böse lassen sie einfach dahingehen. Und darum nennt er sie dann Vers 12 die Brut. Ja, das ist nicht gerade ein ehrenvoller Ausdruck. Diese jungen Leute als Brut bezeichnen. Schlangenbrut, ja, das sind die jungen Schlangen. Zu meiner Rechten erhebt sich die Brut. Sie stoßen meine Füße weg und bahnen gegen mich ihre Wege des Unheils. Seine Füße werden weggestoßen, das heißt, sie machen seinen Grundbesitz streitig. Ja, er war ja ein Großgrundbesitzer, und jetzt kommen diese Höhlenmenschen und machen ihm das, was ihm gehört, wo er seinen Fuß drauf setzt. Ja, das bedeutet Besitz, auch im Buch Josua. Da, wo ihr euren Fuß drauf setzt, euch habe ich es gegeben. Sie stoßen seine Füße weg, bahnen eine gegen ihn Wege des Unheils. Und das ist ganz zerstörerisch, was sie gemacht haben. Vers 13, sie zerstören meinen Pfad, befördern meinen Untergang. Sie, die selbst hilflos sind. Und dann kommt ein ganz starkes Bild. Er vergleicht sich gewissermaßen mit einer Mauer, die zusammengebrochen ist. Und jetzt kommen diese Leute gegen ihn wie eine Welle bei einer Überschwemmung. Ja? Liest du Vers 14?
Sie kommen wie durch einen weiten Riss, unter Gekrach wälzen sie sich heran.
Jawohl. Bei dem weiten Riss wird in der Elbefelder, CSV Hückeswagen, in der Fußnote erklärt, oder als Übersetzungsvariante, eine weite Bresche. Und dann erklären die in Klammer, wie bei einer Mauer. Also Hiob vergleicht sich mit einem Zelt, das gelöst wird, und auch mit einer Mauer, die zusammengebrochen ist. Und jetzt durch diese Breschen der Mauer kommt die Flutwelle. Diese Leute wälzen sich da wie Wellen gegen ihn heran. Und das Wort unter Gekrach wälzen sich heran, das kann man auch übersetzen unter Zusammenbruch oder Katastrophe wälzen sie sich heran. Manche kennen das Wort, das hebräische Wort. Das ist hier Shoah. Das braucht man heute für
Holocaust.
Ja, für die Judenvernichtung. Oder Holocaust ist eben ein griechisches Wort. Das meint ein ganz verbranntes Opfer. Und ein Ausdruck, den man auch häufig hören und lesen kann, aber dann oft nicht versteht, weil das ist ja typisch, in den Medien werden diese Dinge gar nicht erklärt. Ja? Und die meisten Leute wissen ja jetzt gar nicht, was Shoah heißt. Dabei müsste man erklären, Shoah heißt Katastrophe, Zusammenbruch. Und das Wort verwendet hier Hiob für seine Katastrophe. Und wir werden am Schluss des Buches noch sehen, Hiob ist nicht nur ein Hinweis, nicht allein ein Hinweis auf den Herrn Jesus immer wieder in seinen Leiden, sondern er ist auch ein Hinweis auf das Volk Israel und seine Leiden. Ja, dann gehen wir weiter. Vers 15. Schrecknisse haben sich gegen mich gekehrt. Man verfolgt wie der Wind meine Würde. Und meine Rettung ist vorbeigezogen wie eine Wolke. Also muss ich vorstellen, eine Wolke, die von dem Wind fortbewegt, fortgeblasen wird. So fühlt er sich, dass seine Würde vom Wind weggeblasen ist. Und dieser Ausdruck, meine Würde, das beinhaltet sehr viel. Das hat er alles beschrieben in Kapitel 29. Denkt er dann, einmal war ich ein Mensch, der respektiert war. Und wie? Hatte Würde. Und er hat alle Würde verloren. Aber was wir da lernen, ist, dass der Sinn unseres Lebens hängt nicht an unserer Würde. Ja? Weil wir jetzt eben im Rückblick sagen können, all das Leid war ja nicht für nichts, sondern was Hiob erlebt hat, ist ein Trost geworden für unzählige Menschen durch all die Generationen von Jahrtausenden hindurch. Er hat die Würde verloren, aber er wurde trotzdem zu einem immensen Segen für viele. An dieser Stelle können wir nochmals das Wort in Erinnerung rufen, das wir am Anfang des Hiob-Studiums aufgeschlagen hatten. Jakobus 5. Wo wir im Neuen Testament ermutigt werden, das Buch Hiob zu lesen. Jakobus 5, Vers 11.
Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist.
Also, Hiobs Ausharren, an dem sind wir gerade dran. Aber noch mehr wird hier gesagt, wir sollen nicht nur das beachten, sondern auch das Ende des Herrn. Das ist Kapitel 42, wo Hiob gesund wird und der Herr ihn völlig wiederherstellt. Und er gibt ihm auch die Würde wieder zurück. Aber eben, die Würde ist nicht der Inhalt, der Sinn des Lebens. Und dort sehen wir eben das innige Mitgefühl und die Barmherzigkeit des Herrn Hiob gegenüber. Und in all diesem Leiden, als Hiob dachte, Gott ist mein Feind geworden, war der Herr mitfühlend, voll innigen Mitgefühls mit Hiob. Und das zeigt, wie wichtig es ist zu unterscheiden, das Gefühl, das wir in einem Moment haben können, und das, was Wirklichkeit ist. Man kann sich also als Gläubiger völlig von dem Herrn verlassen fühlen und trotzdem ist der Herr da. Und seine Liebe ist genau gleich wie eh und je. Ja, das lernen wir hier und das ist jetzt wichtig für den nächsten Abschnitt. Verse 16 bis 23, da beschreibt Hiob Gott als seinen Feind. Und da hat er sich versündigt. Vers 16.
Und nun ergießt sich in mir meine Seele, Tage des Elends haben mich ergriffen. Die Nacht durchbohrt meine Gebeine und löst sie von mir ab. Und die, nach mir und die an mir nagenden Schmerzen ruhen nicht. Durch die Größe ihrer Kraft verändert sich mein Gewand. Es umschließt mich wie der Halssaum meines Untergewandes. Er hat mich in den Schmutz geworfen, und ich bin wie Staub und Asche geworden. Ich schreie zu dir, und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, und du starrst mich an. In meinem Grausamen verwandelst du dich mir mit der Stärke deiner Hand, befeindest du mich. Du hebst mich empor auf dem Wind. Du lässt mich dahinfahren und zerrinnen im Sturmgetöse. Denn ich weiß es, du willst mich in den Tod zurückführen und in den Versammlungshaus aller Lebendigen.
Ja, also der zweite Hauptabschnitt in diesem Kapitel, wieder mit und nun. All das Schöne ist vorbei, Kapitel 29, und nun. Und da sagt er in Bezug auf Gott in Vers 21, in einen Grausamen verwandelst du dich mir. Mit der Stärke deiner Hand befeindest du mich. Also er sagt, dass die Hand Gottes eben Ausdruck der Feindschaft Gottes gegen Hiob ist. Und tatsächlich, der Name Hiob heißt auf Deutsch, auf Hebräisch spricht man aus Iyov. Und Feind heißt Ayev, ist der Feind. Und Iyov heißt eben der Befeindete, der Angefeindete. Aber sein Feind war eben nicht Gott. Wir wissen natürlich aus Kapitel 1 und 2, das, was Hiob damals nicht wissen konnte, der Satan ist sein Feind. Und darum nennt der Jesus in Matthäus 13 den Teufel eben Feind. Ja? Und spricht dort im Gleichnis von einem feindlichen Menschen. Er ist der Feind. Und nicht Gottes Hand hat ihn befeindet. So, wenn wir zurückdenken an Kapitel 1, dieses Ereignis im Himmel, wo der Teufel die echte Glaubensgerechtigkeit von Hiob in Frage stellte. Liest du 1, Vers 10, da spricht der Teufel zu Gott.
Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und seinen Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging weg vom Angesicht des Herrn.
In diesen Versen haben wir wie viele verschiedene Hände gefunden? Du sagst vier, oder wo sind die ersten Hände?
Zuerst sind die zweimal Hände Gottes.
Wo? Die Hände Gottes?
Vers
11. Ja, also der Teufel sagt, strecke einmal deine Hand aus.
Vers 10.
Das ist die Hand Gottes. Und Vers 10.
Das ist Hiobs Hand.
Ja, aber eben, das wollen wir auch zählen.
Ja.
Vers 10. Haben wir die Hand von Hiob. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet. Also Hiob hat mit seinen Händen gewirkt und Gott hat dieses Wirken gesegnet. Und dann eben die Hand Gottes und weiter. Ja, Susanne?
Ja, ich habe auch mit dem Vers 10 mit den Hiobs Händen, aber nachher kommt noch die Hand Satans.
Nachher kommt die Hand Satans, nämlich in Vers
12.
Sieht man das? Siehe, sagt Gott, alles, was ihr habt, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Das sind unsere Hände und wohl uns, wenn Gott unsere Hände segnet, wenn wir in Gemeinschaft leben mit ihm, so wie Hiob, und dann eben die Hand Gottes, die immer eine gute Hand ist. Und dann die Hand des Drachen, die Hand des Satans. Und diese Hand, diese schreckliche Hand, durfte Hiob antasten, aber es war nicht die Hand Gottes. Und darum, Hiob hat sich da versündigt, dass er Gott das unterstellt, was eben der Satan gemacht hat. Mit der Stärke deiner Hand befeindest du mich. 30, Vers 21. Und er nennt Gott einen Grausamen. Das geht gar nicht. Nun, all das sagt er in seinem Elend. Nicht wahr? Vers 17, da spricht er über die unglaublichen Schmerzen, die er hatte. Also in all diesen Diskussionen muss man sich vorstellen, ein Mann, der sich so konzentriert hat auf eine inhaltsreiche, von Weisheit erfüllte Rede, aber der war ständig unter Schmerzen. Und zwar heißt es dort, und die an mir nagenden Schmerzen ruhen nicht. Und dann in Vers 18 sehen wir, dass er völlig abgemagert war durch die Krankheit. Und zwar drückt er das so poetisch aus. Durch die Größe ihrer Kraft, also die Größe der Kraft der nagenden Schmerzen, verändert sich mein Gewand. Es umschließt mich wie der Halssaum meines Untergewandes. Ja, also der Halssaum, ja, der ist ganz eng. Aber wenn man ein Kleid trug und eben auch eine gewisse Postur hatte, dann wurde das Kleid so ausgefüllt. Aber Hiob ist so abgemagert. Und wenn das Kleid dann eben so seine abgemagerte Figur umschloss, war das wie der Halssaum, der da eng gezogen wird. Und da drückt er also aus, eben, er hat nichts mehr, um sein Kleid auszufüllen. Und weiter sagt er, da kommen wir nachher drauf, in Vers 30, liest du, Jerry?
Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab, und mein Gebein ist brennend vor Glut.
Ja, da haben wir den schwarzen Tod. Die Haut wird schließlich schwarz bei der Pest. Und hier ist es noch verbunden mit unglaublichen Fiebern. Mein Gebein ist brennend vor Glut. Also, in diesem Zustand spricht er diese Worte. Und jetzt nochmals zu den Versen, an denen wir eigentlich sind. In Vers 22, du hebst mich empor auf den Wind. Du lässt mich dahinfahren und zerrinnen im Sturmgetöse. Also er beschreibt sein ganzes Leiden als ein fürchterlicher Sturm, ein Unwetter. Und das Interessante ist ja, nachdem Hiob zur Ruhe kommt und schweigt, Kapitel 31, 40. Dann spricht sein vierter Freund Elihu, Kapitel 32 bis 37. Und dann spricht Gott. Und wo, in welchen Umständen spricht Gott dort?
Aus dem Sturm.
Aus dem Sturm. Kapitel 38, liest du Vers 1.
Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach.
Ja, und dann kommen diese über 80 Fragen, die der Höchste Hiob stellt. Da werden wir eine Fundgrube entdecken. Unglaublich, diese Fragen. Eine nach der anderen. Sie zeigen Gottes unergründliche Weisheit. Und das führt schließlich dazu, dass Hiob sieht, ich habe mich versündigt Gott gegenüber. Und er kommt zur Buße. Und das ist dann Kapitel 42. Und da wollen wir noch lesen, aus einem bestimmten Grund, Vers 5 und 6. Nachdem Gott eben ihm sichtbar erschienen war aus dem Sturm, sagt er:
Mit dem Gehör des Ohrs hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche.
Ja, er sagt, früher kannte ich Gott nur vom Hören. Das ist eigentlich das, was uns auch kennzeichnet. Durch das Wort Gottes. Und Petrus sagt ja in 1. Petrus 1, obwohl ihr ihn, den Herrn Jesus, nie gesehen habt, liebt ihr ihn. Interessant übrigens, Petrus hat das geschrieben in einem Rundschreiben an jüdische Gläubige in ganz verschiedenen Provinzen wie Galatien, Bithynien, Kappadokien und so weiter. Also er kannte die ja nicht einzeln und sagt dort, ihr habt ihn noch nie gesehen. Ja, würde einer sagen, aber Petrus, die haben doch viele Visionen gehabt. Nein, auch in der apostolischen Zeit war das nicht das Übliche, dass die Gläubigen Visionen hatten. Natürlich sehen wir in der Apostelgeschichte Visionen da. Und gerade auch bei den Aposteln, aber nicht nur. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass das Übliche war. Sondern Visionen waren eigentlich auch etwas ganz, ganz Spezielles und an speziellen Schlüsselstellen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 16, ein Nachtgesicht vom Herrn gegeben an Paulus. Und das führt dazu, dass er weiß, jetzt müssen wir nach Europa gehen. Das war eine Schlüsselstelle. Ja? Und Hiob selber, als alttestamentlicher Gläubiger, der so viel über Gott wusste. Wir staunen ja, wenn man diese Reden durchstudiert, was der wusste. Aber er sagt, mit dem Gehör der Ohren. Mit dem Gehör des Ohres habe ich von dir gehört. Aber dann hat er eine Erscheinung gehabt. Hiob 38. Nun hat mein Auge dich gesehen und das führt ihn dazu, dass er sich verabscheut in Staub und Asche. So wird das sein mit Israel in der Zukunft. Wenn der Überrest, schließlich ein Drittel im Land Israel, nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen wird, die werden durch die große Drangsal hindurchgehen. Und am Schluss der Drangsal wird der Herr erscheinen auf dem Ölberg. Und dann steht in Sacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Dann heißt es, und sie werden über ihn wehklagen. Und so weiter. Das ganze Land wird wehklagen. Die werden nämlich, Jesaja 53, so wie es da steht, werden sie beten. Und als wir ihn sahen, da hat er kein Ansehen, dass wir seine Begierde hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So werden sie Buße tun in Staub und Asche. Genauso wie Hiob. Nach der großen Drangsal kommt diese Wende. Ja, Jerry?
Abraham hat sich doch auch vor Gott in Staub und Asche geworfen.
Ja, auch er bezeichnet es so. Wir kommen gleich noch auf die Stelle, Staub und Asche. Also hier Staub und Asche, aber hier in Kapitel 30, da sagt Hiob, aber eben in anklagender Weise gegenüber Gott, er hat mich in den Schmutz geworfen, hat alle Würde verloren. Und ich bin wie Staub und Asche geworden. Aber eigentlich bin ich viel würdiger. Und am Schluss sagt er, ich bereue in Staub und Asche. Das ist echte Buße. Nicht, ich bin Staub und Asche, aber eigentlich wäre ich mehr. Sondern er sagt, ich bereue in Staub und Asche. Aber dann, wie es in 1. Petrus 5 heißt, wenn wir uns erniedrigen, wird er uns erhöhen. Und so geschah es dann mit Hiob. Und dann noch etwas. In Vers 23 sagt er, denn ich weiß. Wo hatten wir das schon mal? Ich weiß.
Dass mein Erlöser lebt.
Oh ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wo war das?
1925,
das kommt ja ohne Problem. Sofort, Also, liest uns das nochmals vor. Da sagt er auch, ich weiß. Aber das war so richtig ein Höhepunkt in den Leiden, wo Hiob aus der Traurigkeit seiner Schmerzen und seiner Hoffnungslosigkeit herauskommt und die Glaubensgewissheit so äußert.
Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und ist nicht nach meiner Haut dies, da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Denn ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden und kein anderer.
Jawohl. Er wusste, der Moment wird einmal kommen, wo ich den Erlöser sehen werde. Ja? Und da dachte er an seinen Auferstehungsleib, das haben wir damals genau erklärt, was das heißt, aus meinem Fleisch, das heißt aus meinem Fleisch heraus, das ist der neue Körper, nachdem der kranke Körper zerfallen ist, wird er einmal in der Auferstehung Gott anschauen. Und das wurde ihm gewährt, schon vorher, dass er den Herrn sehen durfte. Aber hier sagt er also, 39, Vers 23, denn ich weiß es, du willst mich in den Tod zurückführen. Ich weiß, du willst, dass ich jetzt sterbe. Aber das war keine Glaubensgewissheit und hat sich nicht bestätigt. Ja? So können wir manchmal Überzeugungen aufstellen, ja? Eigene Theorien. Und sie sind falsch, glücklicherweise. Also ein gewaltiger Kontrast, 30, 23 zu 1925. Und dann sagt er, in den Tod zurückführen, in das Versammlungshaus aller Lebendigen. Das Versammlungshaus aller Lebendigen, das ist das Grab. Ja? Der diesseitige Scheol. Der Scheol ist der zweiteilig, im Diesseits das Grab und im Jenseits für die Gläubigen das Paradies, für die Verlorenen ist es das Gefängnis, der Ort der Qual. Und hier sagt er, du willst mich in dieses Versammlungshaus zurückführen. Aber in Wirklichkeit war der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig und wollte ihn schließlich wiederherstellen. Und dann gehen wir weiter in den Versen 24 bis zum Schluss. Da finden wir Hiobs Wehklage. Er erklärt hier, warum es doch richtig ist, dass er so klagt, wie er das tut. Vers 24.
Doch streckt man beim Sturz nicht die Hand aus oder erhebt man bei seinem Untergang nicht deswegen einen Hilferuf? Weinte ich denn nicht über den, der harte Tage hatte? War meine Seele nicht um den Armen bekümmert? Denn ich erwartete Gutes und es kam Böses. Und ich harrte auf Licht und es kam Finsternis. Meine Eingeweide wallen und ruhen nicht. Tage des Elends sind mir entgegengetreten. Trauernd gehe ich umher, ohne Sonne. Ich stehe auf in der Versammlung und schreie. Ich bin ein Bruder geworden den Schakalen und ein Genosse von den Straußen. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab und mein Gebein ist brennend vor Glut. Und so ist meine Laute zur Trauerklage geworden und mein Schalmei zur Stimme der Weinenden.
Ja, in Vers 24 sagt er, doch streckt man beim Sturz nicht die Hand aus. Nicht wahr? Das ist ein Reflex. Wunderbar eingerichtet. Das haben glücklicherweise nicht nur die Katzen, ja? Die vom obersten Stock runterfallen und dann wieder auf den Beinen landen. Ja? Nachdem sie. Aber wir haben den Reflex, sobald wir stürzen, die Hände gehen voraus, um uns zu schützen. Und da sagt Hiob, eben beim Stürzen streckt man automatisch die Hände aus. Und weiter sagt er, erhebt man bei seinem Untergang nicht deswegen einen Hilferuf? Da müssen wir uns auch nicht so Mühe geben. Ja? Wenn wir stürzen und etwas geschieht, dann kommt der Schrei einfach heraus. Und wenn wir sagen, es ist doch ganz normal, dass ich so schreie und meine Not auch zum Ausdruck bringe. Und dann sagt er Vers 25, weinte ich denn nicht über den, der harte Tage hatte? War meine Seele nicht um den Armen bekümmert? Da sind wir eigentlich wieder beim Thema von Kapitel 29. Ja, er hat Mitgefühl gezeigt. Und hier wird sogar deutlich, dass er mit anderen zusammen geweint hat über ihre Not. Also ganz im Sinn von Römer 12, Vers 15. Weinet mit den Weinenden. Denn wenn man auch nichts zu sagen hat, um etwas zu erklären, aber allein das Mitgefühl, das ist schon ein Trost. Darum wird die christliche Gemeinschaft in der Not so umschrieben in Römer 12, weinet mit den Weinenden. Und dann sagt er weiter, war meine Seele nicht um den Armen bekümmert? Ja, das hat er beschrieben in Kapitel 29. Er hat sich für die eingesetzt. Das war ihm ein Anliegen. Und eben dahinter steckt die Frage, und warum muss ich jetzt so viel Elend haben? Wenn ich mich nicht um sie gekümmert hätte, dann kann ich verstehen, dass es mir so schlecht geht. Aber es war ja nicht so. Und dann Vers 26, ich erwartete Gutes und es kam Böses. Ich harrte auf Licht und es kam Finsternis. Ist doch genau wie bei uns. Wir hoffen auch, dass es in der Zukunft gut geht. Und dann können schwere Tage über uns kommen. Und er versteht nicht, warum. Aber wir verstehen heute. Glücklicherweise hat jemand am Anfang gebetet. Haben wir den Hiob? Ja? Weil dieses Beispiel so viel Mut schenkt in der Not. Und dann, weiter Vers 28, trauernd gehe ich umher ohne Sonne. Also er fühlt sich so wie einer, der im Dunkeln vorangeht. Er sieht kein Licht mehr in seinem Leben. Ich stehe auf in der Versammlung und schreie. Mit dieser Versammlung meint er nicht die Volksversammlung, also da in die Volksversammlung gegangen ist und dort geschrien hat. Nein, sondern all die Menschen um ihn herum. Das waren die drei Freunde, dann Elihu kam dazu. Aber das Ganze war viel interaktiver. Wir haben ja gesehen, dass diese Reden, diese Gespräche sich über eine Zeit hinweg erstreckten. Das war nicht an einem Tag. Das haben wir deutlich gesehen. Und weil Hiob plötzlich in einer Rede sagt, heute, ja, wissen wir, aha, das ist schon ein anderer Tag, nicht mehr der gleiche Tag wie in den vorhergehenden Reden. Und so sieht man auch diese Höhlenmenschen, die da kamen. Und er spricht auch von seiner Familie und seinen Angehörigen, seinen Knechten um sich her, das werden wir sehen in Kapitel 31, das macht diese Versammlung aus. Und er steht auf in der Versammlung und schreit, weil er einfach nicht versteht. Und da sagt er etwas ganz Interessantes, ich bin ein Bruder geworden den Schakalen. Hier sehen wir einen Schakal. Und man muss die mal gehört haben. Ja, zum Beispiel, ich denke immer gerade an eine bestimmte Nacht in Galiläa, und da war ich bei Arabern eingeladen und nachts hörte ich da in Obergaliläa die Schakale heulen. Das ist erbärmlich, ja, wie die heulen. Und so heulte Hiob. Ich bin ein Bruder geworden, den Schakalen, und ein Genosse, den Straußen. Ja, das hört man natürlich nicht so oft. Aber heute ist es ja möglich, man geht auf YouTube und sucht sich etwas über Straußengeschrei und so, schon findet man das. Da weiß man, was Hiob meint mit dem Klagen der Straußen. Also auch wieder ein Tier aus dieser Gegend. Die leben ja in der Arava. Und dann, Vers 30 haben wir schon behandelt. Eben da geht es um seine Krankheit. Haut schwarz und er hat Fieber. Was wir noch nicht gesehen haben, Vers 27. Meine Eingeweide wallen und ruhen nicht. Was ist das?
Ja, die Gedärme und der Magen.
Ja, Durchfall. Und Entzündung und Unruhe in den Gedärmen. Das alles sind so Krankheitszeichen. Und dann sagt er schließlich noch in Vers 31, und so ist meine Laute zur Trauerklage geworden und meine Schalmei zur Stimme der Weinenden. Die Laute hier ist der Kinnor, das ist dieses Instrument. Man hält das so auf der Brust, auf der Herzseite, und mit der rechten Hand spielt man dann die Saiten und singt dazu. Ja, die hat jetzt nicht gerade viele Saiten, nur drei. Ja, da muss man halt so die wichtigen Töne in der Tonleiter muss man da stimmen, zum Beispiel C, F, G, ja, dann kann man in der Tonika, in der Subdominante und in der Dominante mit unterstreichen, ja, dann, die Bibel spricht sehr oft auch über den Nevel. Die Elberfelder übersetzen Nevel immer mit Harfe, andere übersetzen dann mit Laute. Ist egal. Man muss einfach wissen, was gemeint ist. Der Nevel mit 10 Saiten wird erwähnt im Psalm 33 und Psalm 144. Aber hier ist jetzt der Kinnor erwähnt. Das ist das Instrument, das David benutzt hatte, als er jung war, 1. Samuel 16. Da wird er vorgestellt als ein außerordentlich begabter Musiker, der auf der Laute spielt, und das ist der Kinnor dort. Und eben ein zweites Instrument, meine Schalmei. Wir haben diese Instrumente, genau diese zwei Instrumente, schon einmal gehabt. Darum habe ich die Bilder auch schon gezeigt.
Hohenlied.
Ich meine jetzt in Hiob. In Hiob, in Kapitel 21, Vers 12, kann man sich aufschreiben. Dort geht es um Musik im Leben der Gottlosen. Ja, Musik ist einerseits gegeben zur Erquickung des Gemüts. Bach sagte, Musik muss zur Ehre Gottes sein und zur Erquickung des Gemüts. Aber Musik kann eben auch da sein, um Traurigkeit, nicht nur das Schöne auszudrücken, sondern auch Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Und das sagt Hiob, jetzt sind meine Instrumente zu Begleitinstrumenten geworden für das Weinen. Und das ist etwas Wichtiges, darum haben wir auch das Buch Klagelieder in der Bibel. Es zeigt uns, und gerade in Klagelieder heißt es, wir sollen unsere Klagen vor dem Herrn ausschütten wie Wasser. Die Schalmei ist eine Vorform der Oboe, also mit doppeltem Rohrblatt. Ugav heißt, kommt von einer Wurzel, Agav, das heißt lieben. Ugav ist ein Instrument mit einem besonders lieblichen Ton. Und das ist genau bei der Oboe so. Also wenn ich nicht hätte Violine spielen dürfen oder Klavier, dann hätte ich glaube die Oboe genommen. Das ist so etwas Besonderes, dieser Ton. Und damit kann man Freude ausdrücken, aber man kann eben auch Klagen und Weinen ausdrücken. Und auch dafür ist die Musik ergeben. Und manche Komponisten haben Trauermärsche komponiert, ja? Und das ist genau dieser Aspekt der Traurigkeit, die man mit der Musik auch ausdrücken kann. Nächstes Mal gehen wir dann weiter mit Kapitel 31, wo Hiob über seine Gerechtigkeit sprechen wird.